Natürlich, Tiere, die nicht bejagt werden. Da gibt es zig Beispiele für, von Nationalparken in Kernzonen, von Parkresorts, Naturparkresorts, wo Tiere frei sich bewegen können, ohne Jagd. Das ist natürlich ein anderes Fluchtverhalten den Menschen gegenüber aufweisen, weil Tiere sind sehr, sehr genaue Beobachter. Und vor allem der Wolf, der uns nicht als Beute sieht, sondern eher als Nahrungskonkurrent und da genau schaut, ah, was macht der? Und letztendlich haben wir in der Vergangenheit ja oft miteinander kooperiert. Also das heißt, da wo die Wölfe waren, sind die Menschen hingegangen und haben geguckt, ob noch was für sie abfällt oder ob da noch mehr Wild ist und umgekehrt genauso. Und das ist auch etwas, was wir jetzt hier ganz stark erleben. Sobald irgendwo ein Schuss fällt, vor allem in den Drückjagden, also in Gemeinschaftsjagden jetzt in der Jahreszeit, sind die Wölfe im Treiben. Es wird inzwischen ganz öffentlich bekannt gegeben vor großen Jagden: Achtung, Wölfe im Revier. Denn nach dem Schuss gibt es oft meist leicht zugängliche Beute für den Wolf. Und das wiederum ist auch ein schönes Beispiel, was so diese Komplexität oder die Schwierigkeit in der ganzen Situation nochmal aufzeigt. Denn wenn quasi der Aufbruch, das heißt die Innereien, draußen im Wald liegen gelassen werden, dann findet natürlich automatisch eine Verknüpfung statt. Ah, es knallt, auch wenn keine Drückjagd ist, wenn da irgendwo ein Einzeljäger sitzt, auf dem Ansitz und die Tiere werden im Wald aufgebrochen, dann finde ich kurz danach, nachdem der weg ist, leicht zugängliche Nahrung. Und zwar sehr nahrhafte, nämlich die Innereien, was die Wölfe zuallererst fressen, wenn sie ein Tier selber gerissen haben und öffnen. So. Und das Problem an der ganzen Geschichte ist, die logische Schlussfolgerung wäre jetzt, okay, um Wölfe nicht noch mehr an uns, also an die Nähe des Menschen zu gewöhnen, denn die würden dann sozusagen, man hört ja immer wieder so Stories, ein paar Meter, was auch immer das dann nach der jeweiligen Fluchtdistanz und landschaftsabhängig wahrscheinlich auch noch, sehr situationsabhängig, wie weit sie da stehen würden und warten, bis der Jäger weg ist, um sich dann die Reste zu holen, um das nicht noch mehr, um die Tiere nicht noch mehr darauf zu konditionieren, wäre natürlich die logische Schlussfolgerung, ich nehme mein komplettes Wild mit nach Hause und entsorge die Innereien so, dass die Wölfe da nicht rankommen. Was machen denn dann die Aasfresser? Es gibt große Auswilderungsprogramme von Geiern, die sind absolut auf Aas angewiesen, aber auch viele andere Tiere hier bei uns, der Fuchs, viele Vögel, die Krähen und die Liste ist wirklich sehr, sehr lang. Lassen Sie sich an Aas gut gehen. Eine wichtige Nahrungsressource auch im Winter, vor allem für Tiere, auch die dann in hohen Todesfällen draußen, wenn mal eine Seuche kommt, ja, wenn, als die große Tollwutwelle hier war oder jetzt wird immer wieder von der ASP, von der afrikanischen Schweinepest gesprochen. Das sind letztendlich unsere Verbündeten, die uns helfen, da draußen mit aufzuräumen, dass sich keine Seuchen verbreiten, etc. Und natürlich, dass noch sehr geschützte Arten oder vor dem Aussterben bedrohte Arten, wie zum Beispiel bei den Geiern, die aufwendig wieder angesiedelt werden, dann auch gleichzeitig bedroht sind. Also da ist so ein richtiger Zwiespalt deutlich erkennbar, dass es für viele der Thematiken, die mit Wolf zu tun haben, keine einfachen Lösungen gibt. So, und dann wird hier noch ganz offensichtlich einfach das Landesumweltamt kritisiert mit der Formulierung, offenbar scheint das Ausschließen eines Wolfsangriffs Primärziel der Untersuchung zu sein. Also nicht das Belegen eines Wolfsangriffes, sondern das Ausschließen eines Wolfsangriffs. Ich denke so, hä? Natürlich ist es das Primärziel. Und es wäre absolut schrecklich, wäre das wirklich ein Wolf gewesen. Und diese Unklarheit der letzten 7 Tage hat mich echt manchmal nervös werden lassen, weil wenn man dann genauer hinschaut, ist es meist wirklich eine Verkettung der Ereignisse, wo menschliches Fehlverhalten die Ursache dafür ist. Und oder wirklich ganz besondere Ausnahmefälle die Ursachen sind. Und das belegt eine groß angelegte Studie, die dann auch teilweise wieder von gegnerischen Seiten zerrissen wurde, die sogenannte NINA-Studie. Ich kann die mal raussuchen und hiermit verlinken. Die haben sich sozusagen alle Wolfsangriffe der letzten, nagelt mich nicht drauf fest, ich glaube 50 Jahre in Gesamteuropa, in Eurasien, in Asien, in Nordamerika, also alle Gebiete, in denen große Wolfsvorkommen existieren, hat sich alle Todesfälle vorgenommen, hat die genau analysiert und festgestellt, dass die Situation, wo ein Wolf einfach so den Menschen angreift, eigentlich nicht existieren. Entweder sind wirklich Krankheiten die Ursache, der Wolf war geschwächt oder krank. Tollwut ist meist die Hauptursache gewesen, die es hier bei uns nicht mehr gibt. Und die zweite Hauptursache waren, also zur Krankheit würde ich auch Verletzungen mit dazu zählen, ja, neben Tollwut auch verletzte Tiere, alte Tiere. Und der nächste Grund sind dann Situationen, in denen sich Mensch zwischen entweder Haustier oder Nutztier und Wolf gestellt hat und versucht hat, die Tiere aktiv sozusagen zu beschützen, was in der Situation wahrscheinlich total verständlich ist, aber sehr schnell auch nach hinten losgehen kann, weil es sehr wehrhafte Tiere sind. Und ja, diese Studie macht es nochmal sehr schön deutlich, dass, wenn wir es mit anderen Großpredatoren vergleichen, die Wölfe eigentlich nicht das große Problem sind. Dass eine Koexistenz, gerade mit diesen Tieren, sehr soziale, sehr kommunikative Tiere, sehr durchaus möglich ist. Und es gibt garantiert auch bestimmte Situationen, wo dann eingegriffen werden, wo man vielleicht über Bestandsregulierung nachdenken könnte. Ja, ich denke da so an Ruhepott, und wenn es zwischen einem Ballungszentrum und dem nächsten Industriegebiet ist, dass sich da ein Wolfsrudel ansiedelt, wo wenig Wald vorhanden ist und. Situationsabhängig, kontextabhängig, genau hinschauen, genau überprüfen, Menschen da ranlassen und sie eine Einschätzung der Situation abgeben lassen, die sich wirklich auskennen mit der Thematik, die nah an der Tierart dran sind. Und diese Situation sehe ich hier in Berlin nicht. Auch wenn es ab und zu mal ein Wolf über den Ring rüber schafft, wird jetzt nicht Berlin überrannt werden von Wölfen, von 500 Tieren in einem Rudel, die sich zu einem Großangriff zusammenschließen. Ja, ich gucke mal ganz kurz noch, ob das noch. Ach so, ja, genau. Die Sache mit dem Senckenberg-Institut ist so, dass es immer wieder Kritik zu hören gibt, dass hier alle Proben immer nur zu diesem einen Institut geschickt werden. Das kann ja nicht mit rechten Dingen zugehen. Es ist ja ganz offensichtlich, dass dieses Institut im Interesse des Landesumweltamtes arbeitet und so dementsprechend auch die Ergebnisse ausfallen werden. Und deswegen auch gefordert wird, auch in einem Nachfolgeartikel der Tagesschau online gefordert wird, dass diese Proben nochmal in ein zweites Institut geschickt werden. Problem in der Situation, so wie ich die Sachlage verstanden habe, ist aber, dass es nicht so leicht ist, genetische Proben zu untersuchen und dass es verschiedene Verfahrensweisen gibt, die durchaus auch zu verschiedenen Ergebnissen kommen, und dass das Institut, das sich mit Genanalysen vor allem in Bezug auf diese Tierart am allerbesten auskennt und die allermeiste Erfahrung vorzuweisen hat und auch, was bei Genanalysen wohl sehr wichtig ist, die größte, vollständigste Datenbank ihren Proben zugrunde liegen hat, ist das Institut in Senckenberg. Und das wären doch keine, die wären doch keine Wissenschaftler, wenn die sich bestechen lassen würden. Und ich meine, das entspricht so gerade diesem Zeitgeist in unserer Gesellschaft. Immer wieder wird so die Wissenschaft wieder an so einen Pranger gestellt. Die lügt im Interesse von. Und das kommt natürlich von Vorfällen, wo durchaus Wissenschaftler sich von Geld haben fangen lassen, wo durchaus Wissenschaftler bestochen wurden, wo Machenschaften im Hintergrund eine Rolle gespielt haben, die aufgedeckt wurden, die an die Öffentlichkeit kamen. Aber keiner kann mir erzählen, dass die Mehrheit unserer Wissenschaftler so einen Charakterzug hat und wissenschaftliche Ergebnisse einem bestimmten Zweck zugeordnet herausbekommen will. Also ein guter Wissenschaftler und die in diesen Instituten oder von denen man viel in den öffentlichen Medien und so weiter lesen kann, die wären doch sonst nicht zitiert worden, wenn sie nicht zumindest ein hohes Interesse haben, da möglichst neutral und sachlich ranzugehen und ihre Aussagen auf Fakten und Daten zu basieren. Vor allem bei Themen wie Genanalysen, wo es ja ganz klare Vorgehensweisen gibt und nachher eine Datenanalyse, die man schwarz auf weiß sehen kann. Und denen zu unterstellen, dass sie lügen, an dem Punkt muss ich sagen, bin ich aus der Diskussion dann raus und kann dann nicht großartig weiter das ernst nehmen. Das ist quasi wie so ein Verschwörungstheoretiker, der sagt, ja, man weiß ja nie. Du kannst es ja nicht beweisen. Warst du denn schon selber dort? Also mach dich mal kundig, ob es da nicht vielleicht noch Alternativen gibt. Kann dir mal einen Link schicken, wo einer aus dem Institut plaudert, ja, und dann gibt es so eine dubiose Quelle und so weiter. Das ist wirklich, wirklich schwierig. Und natürlich, überall, hinter jeder Zahl stecken Menschen. Und wir wissen, Menschen machen Fehler. Und wir wissen, Menschen, vor allem, also Wissenschaftler versuchen sehr objektiv an Dinge ranzugehen. Und das ist letztendlich ja auch so mein Credo, was die Phologie von der Ornithologie unterscheidet, dass es im Endeffekt nicht hundertprozentig machbar ist. Und es ist denen natürlich auch klar. Also gibt es bestimmte Vorgehensweisen etc. Und ich habe einige von denen getroffen, die dort arbeiten am Institut. Und ich habe ein persönliches Gefühl, ja, für Menschen. Und ohne es jetzt weiter belegen zu können oder da jetzt noch weiter nachzubohren, halte ich es für unglaublich unwahrscheinlich und unrealistisch. Wozu? Was für einen Grund gäbe es, dass sie lügen sollten, ja? Ja, dass ihre Stelle erhalten wird, dass sie weiterhin Förderung kriegen, könnte man dann sagen. Also, ich finde es unglaublich schwer. Ich finde, an irgendeinem Punkt muss man einfach sagen, okay, an diese Fakten, bis es neue gibt, halte ich mich erstmal. Das ist meine Diskussionsgrundlage. Und die Zahlenchronik, die die aufzuweisen haben, die Einblicke in die Bestandsentwicklung hier in der BRD zulassen, sind einfach gigantisch. Und wenn man sich deren Methoden erklärt, wie genau dort gearbeitet wird, wird das, glaube ich, deutlicher. Und ich erlebe das ja, wenn wir Proben hinschicken, wie viele von den Proben einfach nicht sauber genug sind oder nicht ausreichend Material liefern. Also wo wir draußen im Feld denken, oh, das ist jetzt eine super Haarprobe und wir haben richtig Büschel Haare. Ja, dann kommt dann zurück eine Meldung, ja, es waren sehr viele Haare, aber es war kein Wolf, es war ein Marderhund. Oder ein anderes Büschel Haare, wo einfach die Haarwurzeln nicht aussagekräftig genug waren, wo keine klare Aussage zu machen waren, wo ich davon ausgegangen bin, wow, das ist ja bestimmt eine richtig gute, gute Probe. Die Proben werden teilweise sogar doppelt überprüft, gibt so ein Verfahren. Aber da lehne ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster, das weiß ich nicht genau, wie das da abgeht. Das könnte man so lassen. Eine letzte Sache noch zu diesem Artikel. Ich finde das eine sehr schöne Aussage. Laut LFU legen die Schilderungen nahe, dass es sich um einen Hund gehandelt hat. Allerdings könne man einen Wolfsangriff bis zur Auswertung der Proben nicht ausschließen. So, und ganz unten im letzten Satz heißt es, und das, obwohl die Schilderungen durchaus nahelegen, dass der Angreifer ein Wolf war. Also Entschuldigung, wer das geschrieben hat, der hat sich noch nie wirklich mit der Thematik beschäftigt. Denn die Schilderungen sind ja, es war ein Schäferhund großer mit kurzem Fell, also ein Schäferhund großes Tier mit kurzem Fell, Körperlänge insgesamt kürzer als ein altdeutscher Schäferhund. Das sind Schäferhund groß, aber anders aussehend und kurzes Fell. Das sind drei Fakten, die gegen Wolf sprechen und nicht für den Wolf. Denn ja, ein Wolf ist ungefähr Schäferhund groß, also das Argument spricht nicht dagegen. Aber Wölfe haben in dieser Jahreszeit definitiv kein kurzes Fell, sondern sehr, sehr langes Fell und sehen extrem buschig aus. Und wenn die Körperlänge insgesamt kürzer, das passt auch nicht auf den Wolf. Der sieht insgesamt gestreckter und länger aus, hochbeiniger und längeren Oberkörper. Beim Schäferhund ist er eher abfallender, dreieckiger und beim Schäferhund ist er eher kürzer. Und auch mit der Färbung, also ich finde die Aussagen durchaus eher einen Beleg dafür, dass es nicht um Wolf handelt. Also belegen für mich eher die Aussagen vom Landesumweltamt, die ja als Primärziel haben, zu untersuchen, ob es nicht doch eventuell ein Wolf gewesen sein könnte. Also, ich bin sehr interessant, wie jetzt nach den Ergebnissen, wie sich der Vorsitzende des Landesjagdverbandes Brandenburgs als staatlich anerkannter Naturschützer sich zu diesen Aussagen äußern wird. Und was ihm wirklich im Kopf vorschwebt, wie wir dieses Risiko für die öffentliche Sicherheit und Ordnung in den Griff bekommen, was er damit wirklich konkret meint. So, lange Rede, kurzer Sinn. Komplex, schwierig. Schauen wir doch mal auf die Nachricht, die heute reinkam, am 21., also eine Woche später. Am Mittwoch, dem 13.12., wurde der vom Landesamt für Umwelt beauftragte Dienstleister über das Polizeipräsidium Süd über einen vermuteten Wolfsangriff auf einen Menschen informiert. Seit Mittwoch, dem 20.12., liegen die Untersuchungsergebnisse des Zentrums für Wildgenetik im Senckenberg-Institut, gleichzeitig Referenzzentrum für genetische Analysen beim Wolf, vor. Sie weisen nach, dass der Spaziergänger von einem fremden Hund angegriffen wurde. Um Klarheit über den angreifenden Hundeartigen gewinnen zu können, wurden bereits auf der Intensivstation des Krankenhauses Finsterwalde genetische Proben vom Verletzten entnommen. Das haben die übrigens echt richtig super gemacht. Dem Team ist es gelungen, ausreichend viel Material zu sichern. Dieses führte nun zu einem eindeutigen Ergebnis. In allen untersuchten Proben wurden genetische Spuren eines weiteren Hundes festgestellt. Bei dem angreifenden Tier handelt es sich demnach eindeutig um einen Haushund. Die Beteiligung eines Wolfes wird ausgeschlossen. In dem vorliegenden Polizeibericht hatte der Verletzte immer von einem angreifenden Hund gesprochen. Dies bestätigt er auch in einer Befragung während der Entnahme einer genetischen Probe des eigenen Hundes, dem Landesamt für Umwelt. Auch die genetische Probe des Hundes des Verletzten wurde mit dem entnommenen Material abgeglichen. Es handelt sich eindeutig um zwei verschiedene Individuen. Die Verletzungen stammen nicht vom eigenen Hund. Dies bestätigt ebenfalls die Aussage des Verletzten. Das Senckenberg-Institut hat sich wiederholt als äußerst kompetenter Partner erwiesen. Die langen Erfahrungen des Institutes bei der genetischen Unterscheidung zwischen Wolf und Hund hat maßgeblich zur Aufklärung beigetragen. Ja gut, jetzt wird es doch mal richtig gewertschätzt. Und ja, das sind letztendlich jetzt die Ergebnisse. Und wie das oft ist bei so reißerischen Artikeln oder bei reißerischen Überschriften, ist das leider das, was hängen bleibt in den Köpfen der Menschen. Und ich habe jetzt schon Aussagen gehört, hast du schon von dem Wolfsangriff gehört, auf den Menschen. Und das ist ja eine ganz normale, ich sag mal, ganz normale Nachwehe von solchen Nachrichten, egal um welche brisanten Themen es geht. Und mein Thema ist halt Naturschutz, mein Thema ist der Wolf. Und auf dieses Sprungbrett springe ich natürlich sofort auf, da muss ich auf jeden Fall darauf reagieren, weil die kritischen Äußerungen sich einfach mehren, weil die Skepsis, hat dieses Tier hier wirklich eine Zukunft, auch in Naturschutzkreisen, in Anführungsstrichen, oder in Kreisen, wo ich denken würde, ah, die haben Ahnung von Wildtieren und von den Verhältnissen da draußen. Auch da immer lauter werden. Und ich wirklich überlege, wie kann man für mehr Verständnis sorgen und für zu mehr Aufklärung beitragen. Und ich hoffe, dass meine Geschichte im nächsten Podcast ein Teil davon sein wird. Alle vergangenen Folgen, verschiedenste Seminare für Jung und Alt zum Thema Natur findet ihr auf unserer Homepage www.wildnisschule-hoherflaeming.de oder mit dem Handy immer up to date über die neuesten Folgen auf unserem Telegram-Kanal unter t.me/vogelpodcast. Augen und Ohren auf und immer eine zarte Melodie in den Ohren wünscht euch euer Vogelliebe Paul.